Ja, schön, dass ihr da seid. Mein Thema heute ist, vertreibe die Feinde aus deinem Land. Der Daniel hat schon vorhin gebetet, bin ich sehr dankbar, weil jeder, der hier vorne steht, vor allen Dingen ich brauche Gebet, ich brauche den Heiligen Geist, und ohne den Geist Gottes, da sind das nur leere Worte, die man weitergibt. Das hat keine Fülle, keine Substanz. Und ich habe gestern nochmal gebetet, ich brauche wirklich Hilfe durch den Heiligen Geist, das Thema rüberzubringen, dass es frisch ist, dass keiner einschläft, dass ihr das, was Gott auf dem Herzen ist, auch empfangen könnt. Ich habe meine Predigt in 5 Punkte unterteilt. Da ist als erstes ein Bibeltext, über den ich sprechen möchte, in Richter 2. Dann will ich mit euch überlegen, was bedeutet dieser Text für uns. Dann wird in dem Text von Fangstricken und Fangnetz und Fallstricken gesprochen. Was sind das für Gefahren? Und der vierte Punkt ist, wie können wir uns schützen? Und zum Schluss will ich dann wieder mit Gebet beenden. Oh ja, jetzt fehlt mir was, meine Fernsteuerung da hinten ist. Ja, Textbetrachtung. Manchmal braucht man eine Hilfe, um den Text auch betrachten zu können. Und wir haben ein super Tool vom Vater im Himmel bekommen. Jesus hat uns das, hat den Vater gebeten, er soll uns den Heiligen Geist schenken. Und der Heilige Geist wirkt wie so ein Fernrohr, dass wir manchmal Details erkennen im Wort Gottes, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Da, wo wir nicht hingeguckt haben, der Heilige Geist macht uns das sichtbar. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen, in Richter 2, möchte ich mit euch ein bisschen über den Kontext sprechen. Das ist immer wichtig, dann auch zu gucken, was ist davor passiert. Richter ist ein Geschichtsbuch und das basiert auf das Buch Josa und auf die Bücher von Mose. Und ein bisschen Hintergrundinformation braucht man, um den Text zu verstehen. Eines, was jetzt wichtig ist, was eine Rolle spielt, Abraham hat einen Bund mit Gott geschlossen und er hat von Gott eine Verheißung bekommen. Er war auf einem hohen Berg und dann sagte Gott zu ihm, dieses ganze Land werde ich dir und deinen Nachfolgern geben. Damit ist das Land Kanaan gemeint. Und dann ein Nachfahre von Abraham war der Josef. Der ist durch irgendwelche Umstände, die wir jetzt nicht betrachten, nach Ägypten gekommen und ist da neben dem Pharao zum zweitwichtigsten Mann im Land geworden. Ja? Und alles unterlag Josef. Und jetzt hatte er eine Vision, einen Traum und hat eine Hungersnot gesehen, hat dann Maßnahmen getroffen und anschließend kam die Hungersnot nach Ägypten und nach Kanaan. In Kanaan war Josefs Familie. Josefs Familie hat gesehen, in Ägypten gibt es Getreide, sind nach Ägypten gekommen, haben sich niedergelassen in Goschen, das war der beste Ort in Ägypten für Schafe und Ziegen und Kühe, was sie dann hatten, die waren Schafzüchter und waren jetzt in dem Land, durften sich niederlassen und es ging ihnen gut. Dann gingen viele Jahre vorüber und es kamen mehrere Generationen an Pharaos und dann stand irgendwann mal ein Pharao an der Macht, der kannte Josef nicht mehr und dieser Pharao war Israel nicht mehr gut gesonnen und unterjochte sein Volk, indem sie hart arbeiten mussten. Sie mussten Ziegel streichen, mussten dann bauen damit. Zum Schluss haben sie noch nicht mal Stroh bekommen, mussten das sammeln. Und die wurden richtig ausgebeutet. Und sie haben zu Gott geschrien und wollten Befreiung und Retter haben. Und dann kam Mose und Mose hat sie dann aus der Knechtschaft, aus Ägypten rausgeführt in Richtung verheißenes Land. Aber erst unter Josa kamen sie ins Land. Und in Richter 2 ist jetzt diese Situation. Josa hat sie nach Kanaan geführt. Sie sind schon im Land, alles prima. Und Josa ist mittlerweile auch schon verstorben. Und jetzt sind Richter da und Gott spricht zu Israel in Kapitel 2.
Kapitel 2. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher nannten sie den Ort Bochim und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar.
Entschuldigung. Ja, aha, genau. Ich habe das gerade nicht gesehen. Ich hatte eine Folie vorbereitet, da sind Wörter markiert. Und der Engel kam von Gilgal. Und wenn ich dann sowas lese, dann ist mir das immer wichtig, was, wenn da Orte sind, was haben die Orte für eine Bezeichnung? Man kann die häufig aus dem Hebräischen irgendwie übersetzen. Und Gilgal heißt Rollen oder Rad. Ja, also der Engel kam von einem Ort namens Gilgal, das war der Ort, wo was in Bewegung gesetzt wurde, wo was anfing zu rollen. Und das war der Ort, den Jahwe ausgesucht hat, um Veränderung nach Israel zu bringen. Dann steht hier Ägypten. Der Hebräerbriefschreiber schreibt, einmal von Hagar, von der Unfreien, die aus Ägypten kommt, und von Hagar, die Frau von Abram, die frei war. Also Ägypten, wenn wir das in der Bibel lesen, dann ist das immer mit Unfreiheit verbunden. Mit Sklaverei, mit Knechtschaft und mit Fremdherrschaft. Und sind aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus der Unfreiheit rausgeführt worden. Dann waren mir die Fangnetze wichtig geworden und Fallstrick. Ein Fangnetz, das ist ganz praktisch für einen Fischer, der wirft das ins Wasser, dann ist da ein Netz und der Fisch, der sieht nicht so weit, der schwimmt und plötzlich stoppt er vor einem Fangnetz und ist in dem Fangnetz gefangen. Er hat die Gefahr vorher nicht gesehen, dieses Netz, und plötzlich ist die Gefahr aufgekommen. Der Fisch war vorher blind, er konnte die Gefahr nicht sehen. Und ähnlich ist das auch bei dem Fallstrick. Ein Fallstrick spannt man auf den Boden und jetzt bin ich ein Rehlein, da-dap, und stolper über den Fallstrick und das Reh fällt zu Boden. Und auch das Reh hat den Fallstrick nicht gesehen. Das war eine Falle, eine Gefahr, die vorher nicht sichtbar war für das Tier. Also hier wird von Fallen gesprochen, die für Israel unsichtbar waren, die sie selber nicht wahrnehmen konnten. Dann ist, was mir auch noch interessant finde, hier der Engel. Viele denken, wenn sie einen Engel sehen, an diese kitschigen Figuren, die man dann Weihnachten aufstellt an der Krippe. Aber hier steht das Wort Malach. Und das Äquivalent im Griechischen ist Angelos. Angelos oder Malach heißt Bote, Botschafter. Ja? Also das war jemand, den Gott ausgesandt hat, der eine Botschaft hatte, für eine ganz wichtige Botschaft für Israel. Und deswegen kam er dann. Nochmal zum Engel. An manchen Stellen steht dann auch das Wort Zar für Engel. Und ich glaube, das brauche ich gar nicht so zu übersetzen. Zar, du guckst so, Annelie, was heißt Zar? Was ist ein Zar? Was ist ein Zar? Was ist in Russland der Zar? Der König, der Herrscher ist der Zar. Der Zar von Russland. Zar, genau. Ja, und das kommt auch aus dem Hebräischen, dieses Wort Zar, und heißt König. Und im Daniel wird das verwendet für Engel, für den Engel Michael. Und die katholische Kirche spricht von einem Erzengel da. Aber wenn man nochmal guckt, Michael heißt, wer ist wie Gott? Und wer ist wie Gott? Doch, Jesus. Jesus ist wie Gott, ja. Und ja, aber der Fürst, wer ist wie Gott, ist Jesus. Da könnte man vielleicht meinen, dass an manchen Stellen, wenn dann Engel mit Zar verbunden ist, dass da Jesus gemeint ist, dass das was Prophetisches ist. Ja? Könnt ihr selber mal gucken im Danielbrief, ob er das auch so sieht. Aber es ist nicht so wichtig. Hier ist der Botschafter, der wirklich was Wichtiges von Jahwe mitteilt. In dem letzten Vers, da wird noch ein Ort genannt, Bochim. Und Bochim heißt weinend. Das ist auch wieder zutreffend. Die haben da geweint an einem Ort. Und deswegen heißt der Ort Bochim.
Und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um größere und stärkere Völker, als du es bist, vor dir her zu vertreiben und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist.
Die Frage war vorher, Gott hat Israel ja nach Kanaan geführt, aber was war denn eigentlich der Job da? Das hatte ich noch gar nicht geklärt. Der Job für Israel war hier, größere und stärkere Völker zu vertreiben und das Land als Erbteil in Besitz zu nehmen. Das war das, was Jahwe von Israel wollte. Das war die Aufgabe. Und irgendwo hatten wir das gerade gelesen, dass Israel diese Aufgabe nicht richtig erfüllt hat, weil sie die Feinde, mit den Kanaanitern, die noch im Land war, sogar noch einen Bund geschlossen hat. Das ist jetzt nochmal ein kleiner Ausschnitt. Hier ist Goshen, da haben wir gehört. Und dann sind die Israeliten da hochgezogen. Manche sagen, hier ist das Schilfmeer, was allerdings vielleicht Quatsch ist, weil das ist sehr tief, das Rote Meer, das ist ein sehr felsiger Boden, da kommt man gar nicht durch. Und hier hat die katholische Kirche mal festgelegt, hier ist der Berg Sinai, aber wir können in der Apostelgeschichte lesen, dass der Paulus sagt, der Berg Sinai ist in Arabien, also wäre das hier unten. Also könnte man vielleicht annehmen, dass sie durch den Golf von Aman gegangen sind. Hier ist so eine Stelle, da kann man auch durchziehen. Und da ist der Boden im Meer auch relativ flach, dass sie da durchgezogen sein können. Dann hier runter und von da aus sind sie dann in das Land reingekommen. Erst haben sie hier gegen die Völker auf der anderen Seite gekämpft, haben das eingenommen und dann den Rest. Können wir in Josua lesen, Landeinnahme. Aber wir können dann auch lesen, hier zum Beispiel in Ephraim, das lesen wir in Josua 16,10. Da vertrieben die Ephraimiter nicht die Kanaaniter, die noch in Gesua wohnten. Darunter ist Benjamin. Benjamin war Jerusalem drin und die Benjaminiter haben die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertrieben. Können wir in Richter 1, Vers 21 lesen. Und überall waren hier noch in dem Land verteilt Feinde, die Israel nicht rausgeräumt hat, die noch irgendwo saßen und einen Einfluss hatten auf Israel. Und wir haben auch gehört, sie haben sogar noch einen Bund mit denen gemacht. Bund ist was, was eng verbindet. Ja? Es wäre noch niemals so schlimm vielleicht gewesen, wenn die da gewohnt hätten, aber dann noch sich verbündet mit den Feinden, das ist eine Sache, die ging einfach nicht. Und deswegen kam der Engel auch. Hier werde ich es einfach hier nochmal. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, weil sie die Einwohner nicht vertrieben haben, weil sie einen Bund mit denen getroffen haben. Und das war das, was Jahwe dann einfach auch berührt hatte in dem Fall, warum der Engel kam. Wenn wir sowas lesen, Alten Testament, ja. In Timotheus steht, alle Schrift von Gott eingegeben ist, die nicht zur Lehre, zur Rechtweisung und zur Mahnung. Dann hat dieser Vers auch eine Relevanz für uns, oder dieses Kapitel Richter 2. Und entscheidend ist es, wenn wir das lesen, was bedeutet das aktuell für uns? Wir sind keine Israeliten gewesen, die in Ägypten waren, die dann ins, nach Kanaan geführt waren. Aber was hat das heute für uns für eine Bedeutung? Drei Bedeutungen habe ich mal rausgezogen aus dem Text. Israel sollte das Land Kanaan erben. Wir sollen das Reich Gottes erben. Durch Jesus Christus haben wir Anteil am Reich Gottes. Das ist kein Reich, das auf physisches Reich ist, wo man drauf treten kann, sondern es ist ein geistiges Reich, ein himmlisches Reich. Ein Reich, was höher ist, was größer ist als alle anderen Reiche. Sonst ein Reich, wo wir Bürger sein können, und ein Reich, das uns einfach faszinieren muss, weil das ist ein Reich, wo Gerechtigkeit, Friede, Freude herrscht, und ein Reich, das mit Kanaan nicht zu vergleichen ist. Das ist wirklich ein viel besseres Erbe, als was Israel, das physische Israel bekommen hat. Wir als Christen oder als eingepropftes Israel haben eine ganz große Verheißung bekommen durch das Reich Gottes. Israel, der zweite Punkt, den ich aus dem Text sehe, Israel hatte den mosaischen Bund. Wir haben den erneuerten Bund. Ja, habe ich gerade schon was zu gesagt, erneuerten Bund oder Neues Testament oder was auch immer. Wir haben einen besseren Bund als Israel, weil dieser Bund ist in unseren Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist. Wir sind nicht mehr fern, sondern wir sind nah, weil Jesus immer bei uns ist, weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil das Wort durch den Geist lebendig wird. Wir haben einen besseren Bund, und in diesem Bund steht Jesus als großer Bruder da, der uns zur Seite steht und uns beschützt. Und der letzte Punkt ist, Israel hat aus Kanaan die Völker, die sie vertreiben sollte, nicht vertrieben. in unserem himmlischen Reich, in dem Reich des Himmels, was wir erben sollen, haben wir auch eine Aufgabe, Feinde zu vertreiben. Und diese Feinde, die sehe ich in der Welt und der Sünde. Das sind die Feinde heute. Es sind nicht Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Wie komme ich zu der Aussage?
Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes.
Das war Römer 8, 7 und Jakobus 4, 4. Und wir sehen im Römer 8, 7, da steht dann auch, das Trachten des Fleisches gegen Gott ist Feindschaft. Und wenn wir nach dem Fleisch leben, nach dem, was wir wollen und so, dann sind wir Feinde Gottes. Und in Jakobus 4,4 steht dann, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegenüber Gott. Also wenn wir Freunde der Welt sein wollen, dann sind wir Feinde Gottes. Und die Feinde Gottes sind natürlich dann auch die Feinde des Reiches Gottes, weil es ist sein Reich und deswegen ist das ein und dasselbe. Wir können nicht Freund Gottes sein und Feind des Reiches Gottes, das passt nicht zusammen. Wir müssen Freund des Reiches Gottes sein und Freund Gottes. Oder wenn wir eine Seite Feind sind, sind wir auf beiden Seiten Feind. Wenn wir sagen, wir haben einen neuen Bund erhalten und wir leben noch nach den Dingen der Welt, dann sind wir ja Feinde und dann bezweifle ich das, dass wir überhaupt Zugang haben zum Reich Gottes. Als Feind Gottes kommen wir gar nicht ins Reich Gottes rein, dann ist die Tür verschlossen. Und deswegen ist diese Liebe zur Welt ein Feind, den wir aus unserem Leben rausholen müssen. Die Bibel sagt an einer Stelle, wir können auch nicht zwei Herren dienen. Den einen werden wir lieben, den anderen werden wir hassen. Und wenn wir den Dingen der Welt dienen, dann können wir nicht die Dinge Jahwes tun. Die Dinge der Bibel, die Dinge von Jesus. Wir können nur einen Herrn haben. Entweder ist das Jesus, Jahwe, oder es ist die Welt.
Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Wer nimmt die Sünde der Welt weg? Das ist der Herr Jesus, der nimmt die Sünde der Welt weg. Und wie können wir so vermessen sein, wenn Jesus sein Leben für uns gegeben hat, hat am Kreuz gehangen und mit der Sünde leichtfertig zu sein, dass wir noch auf Du und Du sind mit der Sünde, mit den Dingen der Welt. Sollte uns das nicht zu denken geben, dass wir wirklich radikal die Feinde aus unserem Leben, aus unserem Land rausholen müssen? Hier nochmal, sie sollten die keinen Bund machen, sollten die Völker vertreiben aus Israel. Und das ist auch unser Job, radikal alle Feinde des Reiches Gottes aus unserem Leben zu vertreiben. radikal müssen wir sein, mit der Sünde Schluss zu machen. Es geht nicht, dass wir noch Sünde in unserem Land lassen, weil das wird uns dann nachher zum Fallstrick oder zum Fangnetz. Wir sehen es vielleicht erst nicht, weil ich habe das vorhin erzählt mit den Fischen. Der Fisch schwimmt und plötzlich ist er im Netz. Und wenn wir denken, ja, wir können noch mal ein bisschen da, ein bisschen hier mal was machen und das ist ja nicht so schlimm, oder wie Muslime dann schon mal sagen, Allah sieht nicht alles. Unser Gott, der Gott Jahwes, sieht alles. Er sieht wirklich alles. Und plötzlich sind wir in Sünde verfangen und sind im Netz und wir kommen nicht mehr da raus. Und was passiert mit dem Fisch, wenn der im Netz ist? Dann wird er hochgezogen, dann wird er geschlachtet und dann ist er tot. Und genau dasselbe, das Tier, das über den Fangstrick fällt, das wird auch geschlachtet, das wird auch getötet. Und der Feind wartet nur darauf, dass wir uns verstricken und nicht unser Erbe, unser Land einnehmen. Bitte? Die kleinen Füchse verderben den Weinberg, hat die Annelie gerade gesagt. Das fängt richtig harmlos an. Hm? Hier haben wir noch mal die Sache mit dem... Oh, Entschuldigung. Mit dem Fangnetz. Israel hat versagt. Da. Die haben nicht die Feinde aus dem Land getrieben. Jahwe hat uns aber den Sohn gesandt. Und er hat uns Hilfe gesandt, dass wir das schaffen können. Mit ihm zusammen können wir bestehen. Mit ihm zusammen können wir die Feinde aus unserem Land vertreiben. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Was sind denn eigentlich so die Gefahren, die das Fangnetz und der Fallstrick darstellen für uns heute? Also, die Aussage, das machen doch alles, das wäre eine Verharmlosung und das ist schon sehr gefährlich, so, sich da zu entschuldigen mit so einem Argument. Für mich ist jetzt ein Fallstrick oder ein Fangnetz all das, was uns wichtig ist, was jetzt nicht von Gott gegeben ist, wenn Dinge uns wichtig werden, nicht weil Jahwe uns das aufs Herz gelegt haben, dann können die uns binden, dann können die uns fangen und wir kommen vom Weg ab. Das können dann zum Beispiel Dinge sein, wie die Liebe zum Internet. Man kann heute so viel im Internet sich angucken, man zappt dann rum und guckt und das sind Gedanken, die spielen weiter und wo bin ich dann? Ich bin mit der Welt verbunden. Ich habe eine Verbindung, Bund kommt da schon fast hin. Und wir machen uns abhängig von den Dingen, die aus dem Netz kommen. Dann können Freunde ein Fallstrick werden, falsche Freunde. Ja? Zum Beispiel vielleicht ein Alkoholiker, der dann sich mit seinen alten Kumpeln trifft, die dann auch Alkohol getrunken haben und schon ist er wieder dabei. Dann gewisse Gewohnheiten, Freizeitaktivitäten, Bequemlichkeit, ja, ein bisschen Schlemmer, ein bisschen Schlaf, da steht was in der Sprüche und Sprüchen trennen von denen und es führt dann zum Untergang. Bequem. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja, dummes Zeug reden. Ich denke da jetzt aber nicht an Späße machen, auch wenn das manchmal sich dumm anhört, aber Sachen, die unüberlegt sind und die Verwirrung stiften, das ist dummes Zeug. Genüsse, soziale Netzwerke, Vertrauen auf Wissenschaft, Medizin und so weiter. Es gibt so viele Gründe, weswegen wir in so ein Netz reinlaufen können. Problem immer wieder an der Sache ist, wir als Nachfolger von Jesus, als Christen, haben irgendwann mal uns taufen lassen. Wir sind in den Tod und in die Auferstehung Christi getauft worden. Christus ist in uns aufgestanden. Aber da gibt es ein Problem. Immer wieder will der alte Mensch nicht unter die Herrschaft von Jesus. Der steht immer wieder auf und lenkt mich ab, macht Verwirrung und immer wieder versucht der alte Mensch mich. Weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr schon viel weiter, aber ihr lacht. Ich glaube, der Einzige, der da wirklich alles überwunden hatte, war der Herr Jesus. Aber es ist ein Kampf gegen den alten Mensch, der nicht total gestorben ist in uns. Um das ein bisschen mal zu erklären, was ich da meine mit diesen kleinen Fallstricken, die da sind, da habe ich mal was aus meinem Leben rausgeholt, wo ich sagen kann, boah, das war eine Fallstricke. Ist eine Kleinigkeit, wird keiner sagen, boah, das ist aber schlimm. Als ich mein Leben dem Herrn gegeben hatte, hatte ich eine gewisse Routine beim Frühstück. Und ich frühstücke gerne, frühstücke reichlich. Und es ist eine Sache, ich trinke weder Tee, ich trinke weder Kaffee morgens, ich trinke morgens Frühkakao. Und dann war die Situation da, meine Frau hat die Milch vergessen einzukaufen. Und ich stand da und die Milch war nicht da. Und ich war zornig, ich war wütend geworden, ich war verärgert, der Tag war gelaufen. Und da ist nur so eine Kleinigkeit, so ein bisschen Milch, was im Kühlschrank war, das kann mich aus dem Reich Gottes rausschmeißen. In dem Moment war der Feind aufgestanden in mir und ich war nicht mehr mit meinem Herrn verbunden, ich war nicht mehr im Reich Gottes. Es war eine Kleinigkeit, aber die hat große Auswirkungen gehabt. Dann, was auch eine Sache war, wo ich schwer zu kämpfen hatte, ich habe früher sehr viel Minderwertigkeit gehabt. Und dann war es für mich wichtig, mich durch Leistung zu profilieren. Ich wollte immer wieder der Beste sein. Und häufig war ich auch der Beste. Gott in seiner Gnade, auch wo ich nichts von ihm wissen wollte, er war bei mir. Er hat mir Fähigkeiten gegeben. Und, aber wenn ich das nicht hatte, dann war die Welt nicht für mich in Ordnung. Da konnte ich mich nicht präsentieren. Fühlte ich mich minderwertig, ja, weil da war dieser Versager wieder aufgestanden, den die Leute gemobbt haben. Das kam dann wieder hoch. Und ich habe immer wieder meine Identität aus der Leistung geholt. Aber preis den Herrn, genauso wie mit der Milch, heute ärgere ich mich nicht, wenn ich zum Frühstück keine Milch bekomme. Und heute ärgere ich mich auch nicht mehr, wenn ich nicht der Beste bin oder wenn ich irgendwelche Dinge in meinem Leben verpatze. Es ist gut, wir dürfen das, als Kind Gottes dürfen wir Fehler machen. Es ist kein Grund, sich zu ärgern. Aber für mich war diese Situation auch ein Fangnetz. Das hätte, wenn der Geist Gottes mir das nicht gezeigt hätte, wäre ich ins Netz gegangen und dann hätte mich der Feind rausgefischt aus dem Reich Gottes und wäre für ewig verloren gegangen. Es ist wichtig, dass wir sensibel sind für die kleinen Dinge in unserem Leben, die als Feinde aufstehen. Dann noch eine andere Sache, ich habe irgendwelche Dinge angefangen und dann war ich so ehrgeizig, wollte die verenden. Ja. Habe dann irgendwelche Computerprobleme gehabt und dann habe ich die ganze Nacht darüber gebrütet, bis das irgendwann mal funktionierte. Und das sind dann auch Gedanken, die wir darüber machen. Und der Geist Gottes kann gar nicht mehr zu mir reden, weil ich war ja mit dem von dem Computer gefangen. Aber preis den Herrn, der Geist Gottes gibt uns die Fähigkeit, darüber zu herrschen. Ich habe jetzt den Fernseher im Café getauscht. Ich habe einen neuen Fernseher noch aufgehangen am Freitag und es funktioniert nicht so richtig, aber ich konnte einfach die Sache ablegen und mich da nicht mehr beschäftigen. Und irgendwann kommt das. Ich habe auch Dinge, wenn ich was verloren hatte, es ging dann immer so im Kopf, jim, 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 und war am Suchen. Und ich habe am Donnerstag habe ich meinen Fahrzeugschein vom Wohnmobil verlegt oder verloren, als ich beim TÜV war. Und danach, ich finde ihn nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo er ist, aber ich habe keine Panik mehr. Und ich habe gebetet und entweder legt der Herr, dem Finder, das aufs Herz, dass ich den Schein zurückbekomme und er wird sich nächste Woche melden, oder irgendwann muss ich dann zum Straßenverkehrsamt gehen und einen neuen Schein beantragen. Aber ich habe keine Panik mehr. Ja, Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, unser Helfer. Er gibt mir die richtigen Gedanken. Ich werde einen neuen Schein bekommen, egal, oder den alten behalten. Und es ist kein Getrieben mehr sein in meinem Kopf. Dann noch eine andere Sache, die in meinem Leben ganz konkret auch noch aufgetreten ist. Ich habe mich von Kind auf immer für Autos interessiert. Und meine Mutter sagte, als ich dann 4 oder 5 Jahre war, ich wusste, kannte sämtliche Automodelle und so, was das für eine Marke war, was das für ein Modell war, vielleicht auch noch welche, in welchen Farben und weiß nicht, in wie viel PS die hatten oder so, was da alles Jungs so interessierte. Und es interessierte mich. Und dieses Interesse war immer wieder da. Und ich interessiere mich heute auch noch für Autos, keine Frage. Aber mir ist bewusst geworden, letzten Samstag, als ich meinen Ruhetag gemacht habe am Schabbat, da bin ich durch die Straßen gegangen und habe dann, ich habe es gesehen, wie ich dann Autos mir angeguckt habe, habe die Armaturenbretter mir angeguckt, habe die Armaturenbretter verglichen und war dann mit meinem Gedanken nachher den ganzen Tag im Armaturenbretter und das sind Fallstricke, die uns vom Reich Gottes ablenken. Aber wir haben die Fähigkeit bekommen zu herrschen. Und gestern bin ich spazieren gegangen und ich habe bewusst weggeguckt. Ich habe bewusst, wenn ich ein Auto da war, habe ich nicht geguckt, was ist das für eine Marke, was für ein Modell, bin weitergegangen. Wir haben die Macht, unsere Blicke auch wegzuwenden. Männer, die vielleicht Probleme haben mit Frauen, dass sie dann empfänglich sind auf weibliche Reize. Für den Bruder ist es nicht gut, die Frau dann anzuschauen, weil dann könnten begehrliche Gedanken kommen. Da muss man einfach sich disziplinieren und sagen, ich schaue keine Frau an. Ich hatte so einen Bruder in der Gemeinde, der sagt, ich habe da Probleme. Ich habe immer geguckt, den Frauen nachgeguckt. Aber der Geist Gottes hat mir gezeigt, ich soll das nicht machen. Und aber es gibt so viele Dinge, die ich vielleicht noch erzählen könnte. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon irgendwelche Gedanken, was in eurem Leben so kleine Fallstricke sein können. Ja, wie können wir uns denn gegen diese beiden Dinge, das Netz, wo der Fisch reinschwimmt, oder das Strick, wo das Tier drüber fällt, schützen? Das sind, wie ich am Anfang sagte, das sind Fallen, die sehen wir gar nicht. Ich hätte gar nicht gesehen, dass die Armaturenbretter von den Autos für mich eine Falle gewesen wäre, wenn der Geist Gottes mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Das Wort Gottes sagt, naht euch Gott. Und was passiert, wenn wir Gott nahen? Der naht sich zu uns. Ja, und was passiert mit unserem Feind? Der verduftet. Ja, wenn Gott bei uns ist, wenn Jesus bei uns ist, dann muss der Feind aus unserem Leben verschwinden. Ganz einfach. Also deshalb naht euch Gott und er naht sich zu uns. Ja, das ist das Erste. Und wie nahen wir uns Gott? Ich glaube, das müssen wir alle kennen, müssen wir im Prinzip alle durch Gebet, Kommunikation mit Gott, dass wir zu ihm kommen, hören, was er uns zu sagen hat, ihm danken und auch können wir mit unseren Anliegen vor ihm kommen. Aber nahen ist erstmal eine Sache, dass wir ihn an uns dran lassen. Es ist nicht, dass wir anfangen, ich möchte das und das und das, das ist nicht Gott nahen. Nahen ist erstmal, wenn wir unser Herz aufmachen, und das geht am besten, wenn wir dankbar sind, wenn wir ihm danken. Dann ist es wichtig, dass wir dass wir nicht mehr im Bund mit der Welt leben. Dass wir nicht unser Vertrauen auf die Dinge der Welt setzen. Zum Beispiel, wir haben hier in Deutschland ein soziales System, wir haben eine Rentenversicherung, Krankenversicherung, können zum Arzt gehen. Und wenn unser Vertrauen nicht auf Jesus oder den Gott, unseren Gott, Yahweh, ist und wir dem sozialen System hier in Deutschland vertrauen, dann bindet uns das, dann kommen wir in Gefangenschaft rein. Weil Menschen, Systeme werden uns immer wieder enttäuschen, aber auf unseren Herrn, Jesus, ist Verlass und wir haben einen Bund mit ihm. Und es geht nicht, dass wir noch andere Bündnisse machen. Ich habe nicht gesagt, ihr dürft nicht zum Arzt gehen über die Krankenversicherung. Nein, es ist okay, aber das ist nicht unsere erste Hoffnung, unser Lösungsansatz. Es ist, der Herr Jesus ist mit uns und der wird uns gesund machen. Nicht mit Gnade spielen, das ist auch ein Punkt, was uns schützen kann, habe ich dann vorhin auch schon mal gesagt, Dinge zu meiden, die einen anfällig machen. Der Alkoholiker sollte nicht mit dem Alkoholiker treffen, der Probleme hat, habt ihr ein Beispiel? Ja, genau. Das ist, bestimmte Orte zu meiden, wie zum Beispiel, wenn man gerne auf die Kirmes geht und da Geld ausgibt und dann Kirmes sein lässt, dann ist das ein Ort, ja, oder Weihnachtsmarkt könnte auch so eine Sache sein, dass man das meiden muss, weil man dann, ja, genau, könnte sein. Es gibt so viele Sachen, aber das muss der Heilige Geist euch selber zeigen, wo eben diese Dinge sind, wo wir uns in Gefahr gehen, wo wir mit der Gnade spielen, was für uns gefährlich ist. Ich kenne es nicht, ich weiß nicht, wo eure Schwächen sind, aber ihr müsst es selber prüfen, wo sind Schwächen, und wenn ihr weiterhin in diesem Umfeld von diesen Schwächen lebt, dann spielt ihr mit der Gnade Gottes. Und Jesus sagt zum Teufel, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ein Beispiel jetzt, wie man sich schützen kann von meinem Sohn. Er kam zu mir die Woche, oder war das vielleicht vorige Woche, er sagte zu mir, er wollte jetzt mehr wieder präsent in der Bibel lesen. Also er meinte, er wollte dann eine gedruckte Bibel nehmen und dort lesen und nicht das Smartphone. Warum? Weil das Smartphone ist sein Feind im Prinzip, weil wenn er das Smartphone in der Hand hat, liest die Bibel und dann plötzlich zappt er darum und ist gar nicht mehr in der Bibel. Und wenn das eure Gefahr ist, dann schmeißt das Ding weg. Ich habe auf meinem Smartphone eine Bibel drauf, aber ihr wisst, ich hänge mit dem Ding nicht rum, ich benutze das äußerst ungern und selten und insofern ist das für mich keine Gefahr, das Ding. Wenn ich das Ding anmache, lese die Bibel, dann interessiert mich die anderen Möglichkeiten mit dem Smartphone nicht. Aber das müsst ihr selber in eurem Leben erkennen, wo die Gefahr ist. Wenn Aaron ist das Smartphone eine Gefahr, weil der verbringt viel Zeit mit dem Smartphone.
an jenen
Entschuldigung. Ja. Sag mal, was sagst du dazu? Ja. 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 Diese Männer, die sind ja. Ja. Man könnte meinen, die sind gut geschützt. Die haben eine Maske, die haben einen Schutzanzug, Handschuhe, Schuhe und schwitzen darunter. Der Daniel, der sieht das sofort. Aber das sind Sachen, die schützen uns nicht vor den Angriffen, von den Fallstricken. Das, ganz im Gegenteil, so ein Schutzanzug würde uns noch schlechter sehend machen. Durch die Scheibe, die beschlägt und man sieht das Fangnetz noch viel weniger. Wichtig ist, dass wir die richtige Ausrüstung, die richtige Schutzausrüstung haben, und das ist das Wort Gottes und Bibel, Jesus, der Heilige Geist. Ich habe jetzt noch etwas aus dem Jesaja-Brief, was uns vielleicht helfen kann. Der Hebräerbriefschreiber schreibt in Kapitel 4, Vers 12: Gottes Wort ist lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das dringt durch, bis es schneidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Richter Gedanken unserer Sinne. Das Wort Gottes zeigt uns, was in unserem Herzen drinnen ist, wo Dinge sind, wo die Sünde noch da ist, wo Fallstricke sind, wo wir noch gefangen sind und einen Bund mit der Welt gemacht haben. Das Wort zeigt uns das, und durch das Wort wird durch den Geist lebendig.
An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten.
Unser Fels ist ein festes Herz, ein Herz, das Jahwe Jesus zugewandt ist, ein Herz, das offen ist für den Heiligen Geist, ein Herz, in dem der Geist Gottes wohnt, nicht der Geist der Welt. Das ist unser Schutz, eine feste Burg. Und jetzt möchte ich mit diesem Vers aus Jesaja auch schließen. Und ich möchte aber die Gelegenheit geben, dass wir dann vielleicht mal das Ganze nochmal reflektieren. Und dann besteht die Möglichkeit, wenn du Dinge entdeckst in deinem Leben, wo ich sage, das sind Fallstricke, dass ich nicht in das verheißene Land, in das Reich Gottes reinkomme, dann kannst du dafür beten. Wir können das aber auch, wenn du zu mir kommst oder zum Daniel oder wohin, wir können auch gemeinsam für die Situation beten. Und falls du jetzt gar nicht angesprochen wurdest, weil du denkst, bei mir ist alles in Ordnung, es gibt keine Fallstricke in meinem Leben, dann bete, bitte Gott, dass der Heilige Geist dir die Fallstricke zeigen kann und dass er dir hilft, nicht in das Netz reinzulaufen. danke dir für den Heiligen Geist, der uns hilft, dass wir die Feinde im Land sehen, die Feinde in unserem Herzen, die Feinde, die uns zur Sünde verführen, die Feinde, die uns vom Weg zum Vater nicht bringen, dass wir sie sehen können durch den Heiligen Geist. Vater, ich bitte, dass wir dann, wenn wir gehen oder laufen, Amen.